ARD.
Ich würde ja die Theorie wagen, je höher die Adjektivdichte in Büchern ist, desto schlechter sind die Bücher.
Ich sehe schon, das war dir dann auch wieder so ein Hauch zu experimentell. Lach-Smiley.
Ja, also ich finde es interessant, dass du es experimentell nennst. Ich fand es ein bisschen albern, ehrlich gesagt.
Das Cover gefällt mir gut, aber ich hätte gerne einen Farbschnitt gehabt.
Eat, read, sleep.
Ach, das ist schön warm hier im Podcast-Studio, zum Glück, Katharina. Heute Morgen auf dem Bahnhof, da habe ich doch schon ziemlich gefroren auf dem Weg hierher.
Es wundert mich nicht. Das Wetter ist wirklich, wirklich schrecklich. Und zwar seit Tagen. Ich weiß nicht, ob es nur in Hamburg ist, aber in Hannover offensichtlich dann auch. Ist schon deprimierend.
Aber es ist ja auch Novemberwetter, oder? Also irgendwie passt es auch.
Ja, nein, man muss es hinnehmen im November. Aber ich kann diesem Wetter wirklich nichts abgewinnen. Manche Leute sagen ja, ach schön, endlich November, kann ich mich so einmuckeln auf dem Sofa mit Decke und was weiß ich, Tee oder so. Bist du so ein Typ?
Nee, eigentlich bin ich der Typ, der im November Urlaub macht und wegfährt.
Also ganz manchmal denke ich so, na gut, ein Glück, es regnet eh, dann kann ich jetzt auch endlich mal hier diese Sache aufräumen.
Oder dieses Buch lesen, was da schon so lange mahnend auf dem Stapel liegt. Aber was ich schon hatte, die erste heiße Schokolade mit Baileys. Das war dann so ein kleiner Höhepunkt, die habe ich mir gemacht nach einem sehr langen, kalten, nassen Spaziergang. Das ist so mein Wintergetränk. Also zumindest ein bisschen was, auf das man sich freuen kann.
Oh Gott, heiße Schokolade mit Baileys habe ich aber noch nie getrunken.
Nee, Glühwein?
Nee, ich bin nicht so ein Glühweintyp. Ich bin gar kein Weihnachtsmarkttyp übrigens auch nicht. Also für mich ist das einfach die falsche Jahreszeit.
Okay.
Ist so.
Gibt es denn wenigstens schon Bücher? Ich meine, es gibt ja jetzt schon alles, Spekulatius etc. Gibt es denn auch schon Weihnachtsbücher? Bei mir ist gerade angekommen der Weihnachtsmann-Killer Teil 2, was ich ja mit Daniel letztes Jahr besprochen habe. Das hat jetzt meine Stimmung nicht unbedingt verbessert.
Weihnachtsbücher sind ja so eine Sache für mich. Da habe ich so einen Softspot. Aber nicht für so komische Krimis, die sind ja immer so albern, sondern für so cozy Wolldeckenbücher, die in kleinen Cottages spielen. Und ich mache ja seit ein paar Jahren so eine Art Weihnachtsbuch-Challenge. Das heißt, ich versuche möglichst viele davon zu lesen. Ist natürlich sehr viel Schrott dabei. Aber manchmal auch das eine oder andere Schöne, was bei mir, glaube ich, dann dein Schokolade mit Baileys-Gefühl auslöst.
Hier im Studio ist es auch schon bei uns im Podcast-Studio ein klein bisschen weihnachtlich zumindest. Eine erste Girlande ist hier, die wir versteckt haben.
Ja, das habe ich dekoriert hier.
Großartig. Wir, das sind Jan Ehlert.
Und Katharina Marenholz.
Und wir sind Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk, bei NDR Kultur. Und wir lieben vielleicht Weihnachten, aber wir lieben vor allem das Lesen und das Schlafen und das Essen, eben Eat, Read, Sleep. Und das ist der Podcast, der das Lesen feiert, der Podcast, der Bücher aus allen Genres vorstellt. Von düster bis hell, von Wolldecke bis Thriller, bis Novembergrau.
Ganz genau.
Und zu unserem Podcast gehört immer auch Essen. Und ich schaue mich um, weihnachtliches Essen, weihnachtlichen Geruch steigt mir noch nicht in die Nase.
Nee, es wird heute auch nicht weihnachtlich beim Essen. Ich habe mal ausnahmsweise kein Gebäck mitgebracht. Ich bin ja eher so der Backtyp, nicht so der Kochtyp. Aber da wir jetzt eine Mikrowelle haben, dachte ich, nutze ich das nochmal aus. Ich gehe da mal eben rüber. Ich muss es nur eine Minute warm machen.
Die literarische Vorspeise.
So, Mikrowelle aus. Minütchen.
Ah.
Ich habe nämlich ein Essen aus einem Kochbuch gemacht. Und dieses Kochbuch wollte ich schon lange vorstellen, weil wir dazu schon sehr viele Hörermails bekommen haben. Little Library Cookbook von Kate Young. 100 Rezepte aus den schönsten Romanen der Welt. Und das ist ja genau unser Podcast-Konzept. Also das wurde wirklich mal Zeit, dass wir das vorstellen. Und da findest du, wenn du ins Inhaltsverzeichnis guckst, viele Gerichte, die wir auch tatsächlich schon im Podcast hatten. Zum Beispiel die Crumpets aus Rebecca in Folge 97. Mhm. Den Mint Julep aus dem Gatsby-Jan, den hatten wir ganz am Anfang mal in Folge 8.
Und ich sehe hier ein Ausrufezeichen hinter Eclairs von Nancy Mitford.
Genau. Könnte sein, dass das demnächst mal vorkommt.
Oh, bitte in einer Folge, wo ich dabei bin.
Ja.
Ich liebe Eclairs.
Und liebst du auch Nancy Mitford?
Ich liebe auch Nancy Mitford.
Na guck mal, dann warte ich, bis wir wieder eine
Und
Folge
ihre Schwestern.
Ja, richtig, richtig, richtig. Da war doch was. Für diese Folge habe ich ausgesucht, und jetzt ist es auch warm, nicht ohne Grund. Zu dem Grund kommen wir vielleicht später noch. Jollof Rice aus Americana von Chimamanda Ngozi Adichie.
Das habe ich gelesen. Ich erinnere mich an eine tolle Episode über Haare und Haarflechtkunst, nicht über das Essen. Es ist ein kleines, wirklich süßes Schälchen, was du mir gibst, mit so einem kleinen Rosenmuster. Und es ist Reis, wie du sagst, mit Paprika, glaube ich.
Ja, roter und grüne Paprikastücke.
Und auch rot gefärbter Reis.
Es ist im Grunde Tomatenreis. Man macht so eine Würzpaste mit Tomaten und Paprika und Curry. Und ich glaube, es ist das bekannteste afrikanische Gericht, Jollof-Reis. Mhm. Und die Hauptperson in Amerikaner, die kommt ja aus Nigeria, Ifemelu, geht in die USA zum Studieren und kocht dann das Gericht da in einer Szene gegen Heimweh. Und das Buch haben wir auch schon vorgestellt in unserer zweiten Folge.
So lange ist das her.
Und Nigeria wird ja heute auch noch eine kleine Rolle spielen. Deswegen dachte ich, passt gut.
Das passt richtig gut. Ja, es schmeckt wärmend. Also doch auch ein gutes Essen für dieses trübe Novembergrau.
Ja.
Sowas, was einfach den Mund mit so einer wohligen, weichen Wärme füllt. Sehr lecker und ein klein bisschen pikant, merke ich gerade.
Ja, das ist auch gut so. Hast du jetzt habe ich dir kein Wasser mitgebracht.
Das macht nichts. Ich kann ja einen von diesen Bonbons hier rechts neben mir nehmen, ja. In dem dieses Studio übervoll ist.
Ja.
Wir fassen keine Neujahrsvorsätze.
So weit sind wir ja noch gar nicht. Soll ich dir das mal abnehmen?
Ich stell's mal hier hin. Ich esse gerne noch weiter. Aber ich muss ja den Mund frei haben, denn wir haben natürlich auch wieder eine ganze Menge gelesen. Nicht nur aus Nigeria.
Bestseller-Challenge.
Ausgelost für diese Folge hatten wir Die Frau am Fenster von Birgit Poppe. Und Die Frau am Fenster, das ist ein Gemälde von Caspar David Friedrich. Das sieht man auch auf dem Cover des Buches. Wir sind also noch mitten im Jubiläumsjahr, denn Caspar David Friedrich wurde vor 250 Jahren geboren und ist gerade mit großen Ausstellungen überall in Deutschland zu sehen. Frau am Fenster ist der Titel eines seiner bekanntesten Bilder. Es zeigt aber nicht nur irgendeine Frau, sondern es zeigt seine Frau, Caroline Bommer. Und Birgit Poppe hat sich davon inspirieren lassen und erzählt uns das Leben von Caroline. Wir sind gleich zu Beginn dabei, als Friedrich dieses Bild malt, sind in Carolines Kopf, die da steht am Fenster und sich fragt, wie lange muss sie eigentlich noch bewegungslos hier aus dem Fenster starren? Und in ihrem Kopf geht so alles los, worüber sie eigentlich gerade nachdenkt. Familienplanung, Vergangenheit etc. Wir sind dann aber auch dabei, wie sie sich fragt, warum malt er mich eigentlich nicht von vorne? Denn was sich Caroline am stärksten wünscht, am meisten wünscht, das ist ein Porträt. Das zieht sich ein bisschen als roter Faden durch dieses Buch. Und von dieser Anfangsszene springen wir zurück in die Phase, als Caroline und Caspar sich kennenlernen. Sie sind dabei, wenn sie das karge Künstlerzimmer mit neuen Möbeln und mit vielen, vielen Gästen füllt. Begleiten sie auf die Reise in den Norden zu Friedrichs Verwandten in Greifswald. Und wir sind auch an ihrer Seite, als Friedrich immer schwermütiger wird. Heute würde man ihm vermutlich eine Depression diagnostizieren. Viel weiß man nicht über die echte Caroline. Birgit Poppe sagt das im Nachwort auch ganz offen, was sie in Quellen gefunden hat und was sie eben dazu erfunden hat. Ganz besonders pikant, sie dichtet Caroline auch eine Affäre an, entsprungen aus diesem Wunsch, doch noch ein Porträt zu bekommen. Die, so sagt Birgit Poppe, hat es in Wirklichkeit möglicherweise gar nicht gegeben. Es gibt keine Beweise dafür. Katharina, du bist ja, wie ich weiß, ein Fan von Romanbiografien. Wir haben häufiger auch über die Biografien von Frauen berühmter Männer gesprochen. Das passt da ja eigentlich wunderbar rein. Wie hat dir Birgit Poppes Buch gefallen?
Ehrlich gesagt war ich am Anfang ziemlich entsetzt und hätte es wahrscheinlich weggelegt, weil es doch sehr schlicht geschrieben ist. Wahnsinnig hölzerne Dialoge, also zum Beispiel als Caspar seiner Frau die Geschichte seiner Familie erzählt und jetzt über seinen Bruder, Zitat, hingegen lernte Christian Tischler und Holzschneider, hat aber ebenso eine künstlerische Ader wie ich und ist auch als Gebrauchsgrafiker tätig. Also ganz ehrlich, so spricht ja wohl überhaupt kein Mensch auf der Welt, nicht mal Caspar David Friedrich hat es wahrscheinlich getan, hoffe ich mal. Und was oft ein Problem ist bei Romanbiografien, die ja eigentlich so locker daherkommen wollen, aber irgendwie ja auch eine Menge Tatsachen und Fakten vermitteln müssen und dann sind Dialoge oft wie so Wikipedia-Artikel in Dialoge gezwängt. Das ist hier ganz extrem so, hat mich wahnsinnig gestört. Plus, dann werden da so random Zitate aus Briefen reingeschmissen, denn die Briefe sind ja teilweise überliefert und da dachte möglicherweise die Autorin, ja, jetzt habe ich hier schon mal was, was wirklich gesagt wurde, dann muss das auch irgendwo rein, aber das passt dann einfach nirgendwo rein. Also, und generell der Stil, die Leute lachen wissend, fragen mit großen Augen, rufen freudig aus, kichern sehr, sehr viel, sind kess, schlagen sich vor Freude auf den Bauch und sehr viele Herzen klopfen vor Aufregung.
Ja.
Also,
Ja, ich habe mir auch ganz groß Wikipedia an die Seite geschrieben, weil bei der Frage, wo kommst du eigentlich her? Was macht deine Familie? Wird erstmal so ein Abriss über die Geschichte von Greifswald gegeben.
Ah ja, das kommt noch dazu, genau.
Hast du die Frage nicht verstanden? Oder Was genau willst du erzählen? Dann kommt genau, wie du beschreibst. Dann sagt er nicht irgendetwas Persönliches, sondern es gibt einen Abriss. Was sind eigentlich diese Kesselzieher oder wie das Ganze heißt? Was ist eigentlich der Berufsstand? Anstatt, wenn ich dich fragen würde, was macht deine Familie, würde man ja vielleicht doch ein paar liebevolle Worte erwarten. Oder Wenn das nicht geht, zumindest ein paar freundliche Anekdoten oder etwas. Überhaupt nicht. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, ist dieses überbordende Maß an Adjektiven, was er verwendet. Da wird beschrieben, wie Caroline aussieht und auch sie wusste, dass es ihre noch schlanke, grazile Figur betonte, das Kleid. Sie hatte ihre besten weißen Strümpfe und die neuen, hellen Pantöffelchen dazu gewählt, schließlich ihre schlichte Haube abgenommen. Sofort hatten sich ihre braunen Locken wild und ungeordnet um ihren Kopf gekräuselt. Uff, da steht man und denkt, zu viel Fantasie, ein bisschen weniger wäre hier eindeutig mehr gewesen.
Ich würde ja die Theorie wagen, je höher die Adjektivdichte in Büchern ist, desto schlechter sind die Bücher. Ich habe auch ein bisschen den Verdacht, dass Caspar David Friedrich einfach nicht so ein interessanter Typ war. Ich habe hier Florian Illies, den ich sehr verehre, auch das Buch gelesen, Zauber der Stille. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe es nicht durchgelesen, weil ich das auch langweilig fand, obwohl ich Florian Illies so super finde, weil ich glaube, der hatte nicht so ein interessantes Leben.
Ja, aber es geht ja hier vor allem um seine Frau. Und wenn sie schon so viel dazu erfindet, Birgit Poppe, ich meine, diese Idee, sie möchte eigentlich ein Gemälde von sich. Das ist ja erstmal was Schönes. Man sieht dieses Bild von hinten. Man kann sich ja schon fragen, das ist seine Frau. Warum nennt er es denn die Frau am Fenster, nicht wenigstens meine Frau am Fenster? Warum sieht man sie nicht von vorne? Wenn man sich schon die Freiheit nimmt, dann kann man doch wirklich auch spannende Geschichten erfinden. Dann kann man doch auch wirklich Caroline zum Leben erwecken und ihr eine eigene Geschichte zugestehen, die einfach ein bisschen mehr Tiefe hat, als nur die Ehefrau von zu sein. Ja, sie hat ganz am Ende bekommt sie einen Liebhaber, das stimmt.
Aber ja, also insgesamt ist ein langer, ruhiger Fluss vielleicht sein Leben auch gewesen.
Ja, vielleicht.
Ich hoffe mal, er war nicht so, wie er dargestellt wurde, weil dann war er wirklich schrecklich.
Na, er war ja, also diese Krankheit, dieses sich zurückziehen, dieses depressiv werden, das fand ich ganz gut dargestellt. Auch dieser Versuch, was macht man denn damit in einer Zeit, wo es eben noch nicht eine anerkannte Krankheit war, wo dann Ärzte herbeigeholt werden, keiner weiß so wirklich genau, wie sollen wir damit umgehen und wie Caroline da mit sich ringt und ja doch an seiner Seite bleibt, obwohl sie merkt, ihr eigenes Leben wird immer weiter beschnitten. Das fand ich war ziemlich gut. Und was mich wirklich ein bisschen gewundert hat, wenn man ein Buch über einen Maler schreibt, wo ja viele, viele Bilder auch benannt werden, warum sind denn in diesem Buch wirklich keine Bilder von Caspar David Friedrich abgebildet, bis auf eben das titelgebende Frau am Fenster?
Das könnte ein Rechteproblem sein. Ja, also es hat mich nicht überzeugt.
Es ist nicht der stärkste Beitrag zum Caspar David Friedrich, ja. Das kann man wohl, glaube ich, sagen.
Sagen wir mal so. Und wenn ihr ein Buch über Caspar David Friedrich lesen wollt, dann Florian Illies Zauber der Stille lesen.
Und wenn ihr trotzdem lesen wollt, wie es Caroline Friedrich erging, Caroline Bommer, dann lest Birgit Poppe, Die Frau am Fenster. Das ist im Gmeiner Verlag erschienen, hat 288 Seiten, kostet 20 € und die erwähnten Bilder findet ihr alle im Internet. Das Jubiläumsjahr ist bald vorbei, das Caspar-David-Friedrich-Jahr. Die nächsten dämmern schon am Horizont. Über die werden wir früh genug sprechen. Hattest du auch manchmal dieses Gefühl, Kafka war ja auch so ein großes Jahr, dass da so ein gewisser Nervfaktor eintrat, nicht noch ein Kafka-Buch? Oder wie bist du durch dieses Jahr gekommen?
Meinst du mit Caspar-David-Friedrich? Ich habe gar nicht so viele Bücher gehabt über Caspar-David-Friedrich.
Nee, von Caspar-David-Friedrich nicht. Mir ging es mit Franz Kafka, so einem anderen großen Jubilar dieses Jahres. Irgendwann dachte, hier noch ein Comic, da noch eine Biografie, hier noch eine weitere Geschichte.
Ja,
aber ein Buch ohne Kafka wäre jetzt vielleicht auch mal ganz schön. Wobei ich eines gelesen habe, ich spiele jetzt mal Katharina, ich habe noch ein Buch mitgebracht, was ich zum Kafka ja noch empfehlen möchte.
Ach nee.
Doch, das ist nämlich ein ganz kreativer Ansatz. Da geht der Autor Bernd Setzwein davon aus, dass Kafka überlebt hat. Er hat sich einfach heimlich quasi unsichtbar gemacht und ist aber immer noch da und erlebt also quasi auch das 20. Jahrhundert noch mit. Mhm. Und das ist ziemlich toll gemacht, weil wir mit ihm auf einer Reise sind und er fährt dann so eine Art Roadmovie, wo er mit einem jungen polnischen Schriftsteller, den es wirklich auch gegeben hat, dann durch die Lande fährt und auch immer ein bisschen seine Figuren wieder trifft in diesem Roman. Also das hat mich sehr unterhalten, weil es nicht den Anspruch hat, ich erzähle hier etwas ernsthaft, sondern sich sehr spielerisch, sehr lustig mit Kafka auseinandersetzt. Kafkas Reise durch die bucklige Welt heißt das Buch, im Lichtung Verlag erschienen. Also vielleicht noch zum Abschluss des Kafka-Jahres ein kleiner Tipp.
Ja, falls ihr noch nicht genug Kafka-Bücher gelesen habt. Ich habe ja noch keins gelesen, ich könnte das jetzt mal lesen.
Ja, siehst du, habe ich doch fast schon ein Weihnachtsgeschenk.
Wenn du wüsstest, was ich für ein Weihnachtsgeschenk habe für dich, Jan, du wirst durchdrehen. Es ist nicht von mir, es hat eine Hörerin mir überreicht, als wir auf Kampnagel waren. Ich habe es in meinem Büro, du wirst, das wird groß.
Oh, jetzt bin ich unter Druck.
Ja, ist ja nicht von mir, also insofern brauchst du dich nicht unter Druck zu fühlen, ich überreiche es dir nur.
Gut, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk habt, was ich Katharina geben kann, schickt es mir doch. Zumindest die Ideen, ich würde mich sehr freuen. Je größer, je dramatischer, je Harry Potter-esker, desto besser. In der letzten Folge, die ich mit Daniel zusammen gemacht habe, da saßen wir auch hier im Podcaststudio, haben wir über den Skandal beim Deutschen Buchpreis gesprochen, dass ein sehr lautstarker, sehr wütender Mann plötzlich die ganze Aufmerksamkeit auf sich zog, aber nicht diejenige, die den Buchpreis doch eigentlich gewonnen hat, nämlich Martina Hefter. Und dazu haben uns einige Mails erreicht. Swantje sagt, leider habt auch ihr es vorgezogen, mehrere Minuten lang zu thematisieren, dass ein anderer Nominierter, der den Preis nicht bekommen hat, sich nicht gut damit abgefunden hat. Den Namen der Preisträgerin habt ihr in dieser Folge genau ein einziges Mal erwähnt, den Titel ihres Buches leider gar nicht. Und auch Lilly hat sich beschwert und gesagt, es wird in meiner Wahrnehmung nicht über die Gewinnerin des Preises, sondern nur über den anderen gesprochen. Den anderen, den ich jetzt bewusst auch nicht mit Namen nenne, weil wir in der vergangenen Folge auch Martina Hefter nicht mit Namen genannt haben. Aber das Buch wollen wir dann deswegen nochmal vorstellen, denn ihr habt recht, wir haben uns da tatsächlich ein bisschen auch mitreißen lassen und hätten zumindest erwähnen müssen, welches wirklich auch tolle Buch den Preis bekommen hat. Und das habe ich für heute mitgebracht. Martina Hefter, hey, guten Morgen, wie geht es dir? Bei Klett Cotta erschienen, 237 Seiten, 22 Euro. Es ist die Geschichte von Juno und Jupiter und Juno ist in ihrem Leben in eine Art Sackgasse geraten. Sie pflegt ihren kranken Mann Jupiter zu Hause, sehnt sich aber gleichzeitig nach ihrem früheren Leben, in dem sie viel tanzen war und als Performance-Künstlerin noch von dem großen Durchbruch träumte. Jetzt ist sie jenseits der 50, eine der nicht mehr ganz so jungen Frauen, bei denen auch sogenannte Love-Scammer ihr Glück versuchen. Menschen, die eben mit Fake-Accounts, auf dem man gut aussehende, gut situierte ältere Männer gerne in Uniformen sieht. Damit versuchen sie, die Herzen von einsamen Frauen zu gewinnen. Juno ist empört, dass man sie für so naiv hält, auf diese Anfragen hereinzufallen. Und sie macht sich einen Spaß daraus, dann auf diese Anfragen zu antworten, indem sie selbst immer neue Identitäten erfindet. Ganz kurz, ich habe das früher auch mal gemacht, als diese Mails rumkamen. Ich bin ein Prinz aus Nigeria, ich habe dich ausgewählt, meine 3 Millionen Euro auf dein Konto zu überweisen. Dann habe ich da hin und wieder mal hingeschrieben.
Und?
Es kamen Antworten, da sitzen tatsächlich echte Menschen hinter.
Echt?
Aber die Antworten hatten, das Geld ist nie angekommen bei mir, die 3 Millionen. Und auch Juno antwortet und dann plötzlich enttarnt sich ein Love-Scammer als er selbst. Benu heißt der junge Mann, in Nigeria wohnt er noch zu Hause, da kommt das Essen her, das du gemacht hast. Und er scheint sich dann doch offenbar ganz ernsthaft für Junos Leben zu interessieren. Und die beiden chatten, irgendwann auch per WhatsApp, dann per Videocall. Und Juno beginnt zu recherchieren, was ist da eigentlich los in Nigeria, versucht sein Leben kennenzulernen und genießt diese Freundschaft. Aber sie hat auch immer Angst, dass es Benu am Ende doch nur auf ihr Geld abgesehen hat. Und das fand ich so toll an diesem Buch. Es geht nicht darum zu zeigen, wie gefährlich Love-Scammer sind, sondern es geht um die große Frage, wann kann ich einem Menschen denn überhaupt vertrauen? Also dem aufdringlichen Menschen aus der Tanzgruppe vertraut sie sofort und gibt ihm seine Telefonnummer. Dem Menschen, mit dem sie eigentlich all ihre Sehnsüchte und Geheimnisse teilt, Benu, der bleibt der bedrohliche Fremde, weil ja in Nigeria und weil ja im Internet und möglicherweise böse. Also was ist das mit Vertrauen? Was ist das aber auch für eine Gesellschaft, in der Frauen über 50 immer weniger sichtbar werden und so anfällig für Love-Scammer, was ja oft aus dem Gefühl einer Einsamkeit heraus geschieht? Das sind starke Themen, für die, wie ich finde, sie den Preis mehr als zu Recht erhalten hat.
Darüber können wir ja gleich nochmal reden. Ich fand es nur noch mal ganz kurz wegen Nigeria und das Essen, Jollof-Reis, das wir heute haben. Sie besorgt sich Bücher, hast du gerade gesagt, über Nigeria, unter anderem auch Amerikaner von Chimamanda Ngozi Adichie.
Stimmt.
Aus dem Buch Das Gericht ist, was ich heute dabei habe. Ich finde, das ist eine sehr sophisticated
Sendung hier. Ja, Wahnsinn. Ein Essen um drei Ecken. Das macht doch sonst nur ich. Großartig.
Ich war positiv überrascht von dem Buch. Es ist erstaunlich eingängig geschrieben für so ein Buchpreisbuch, bis auf so kurze Einschübe im Futur 2, so ein paar Passagen, wo ich dachte so, warum muss das denn jetzt sein? Hätte es gar nicht gebraucht. Ich fand zum Beispiel auch gut, Also das, was du gesagt hast, klar, mit diesem Vertrauen, das große Thema, war wirklich gut dargestellt. Und die Situation von Künstlern, die Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden, so diese Geldnot, worauf verzichtet man dann? Und die Situation von Menschen mit Behinderung. Ihr Mann ist ja schwer krank und muss die meiste Zeit im Bett liegen und manchmal kann er im Rollstuhl gefahren werden. Und dieser Rollstuhl ist wahnsinnig schwer. Sie muss immer die Nachbarin bitten, diese 8 Stufen runterzutragen, die zu ihrer Wohnung führen. Und dann schreibt sie auch in einer Szene, wie erniedrigend und schwierig das auch ist, mit dem Rollstuhl in einen ICE zu gelangen. Das fand ich schon toll beschrieben und auch einfach so eine neue Welt, die man da erfahren hat. Tattoos fand ich auch ein Thema. Bisschen viele Themen vielleicht in dem Buch, aber Tattoos fand ich auch interessant. Und das ist ja autofiktional, also sehr viel, oder eigentlich alles, ist, glaube ich, auch ja, Martina Hefter selbst passiert. Sagen wir vieles. Also sie hat auch Tattoos. Sie hat auch dieselben Tattoos, die sie in dem Buch beschreibt. Unter anderem eine Wildbiene. Und auch diese Szene mit der Preisverleihung fand ich so cool. Vor allem im Bewusstsein, dass sie ja den Preis dann bekommen hat. Wusste sie natürlich nicht, als sie das Buch geschrieben hat. Und sie beschreibt ja, wie ihr Mann einen Preis bekommt. Und dann so ganz schön diese Situation bei so einer Preisverleihung. Fand ich ganz cool. Warum Namen aus der römischen und griechischen Mythologie? Dachte ich, so ein bisschen artifiziell muss es dann vielleicht doch sein, ich weiß nicht. Also sie heißt ja Juno, ihr Mann heißt Jupiter, wird ja aber liebevoll Jupi genannt.
Es gibt viele andere, es gibt eine Artemis. Das hat, glaube ich, was zu tun mit auch den Sternbildern, die eine ganz große Rolle spielen. Stimmt. Es wird oft in den Himmel geschaut, in Nigeria und in Deutschland. Und vielleicht ist es eine Art Entfremdung, sicher, um das Autofiktionale loszulösen. Wenn die Protagonistin jetzt Martina geheißen hätte, das wäre vielleicht dann doch zu viel. Na klar, man hätte sie auch Katharina oder Claudia nennen können. Das stimmt schon. Ich habe mich am Anfang auch gefragt, warum heißen sie Juno und Jupiter? Es hat mich dann nicht gestört, weil es das Ganze für mich noch so ein bisschen universeller gemacht hat. Dadurch, dass das Namen sind, unter denen ich niemanden kenne, konnte ich dem ganz gut folgen. Aber ich verstehe, dass man darüber stolpern kann.
Ein bisschen seltsam, die Nachbarin heißt dann irgendwie Hippolyta. Und,
das ist ein schöner Name.
Das ist ein sehr schöner Name. Und die Balletttrainerin Nice und der Ex-Freund Nix. Also, ist okay. Na gut, kleine Spielerei. Ich meine, ist ja ihr Buch, kann sie ja die Leute nennen, wie sie will. Ich fand es dann auch ein bisschen lustig, mal zu googeln, was sind denn das eigentlich alles für Götter und mythologische Gestalten. Nur nochmal, um zurückzukommen auf die Frage, weil du gesagt hast, du findest, sie hat den Buchpreis verdient. Die Jury-Sprecherin hat ja gesagt, es ist eine Kompromissentscheidung. Da wurde sich ja auch sehr viel drüber aufgeregt im Nachhinein. Glaubst du, es ist eine Kompromissentscheidung?
Ich glaube, dass es bei solchen Preisen am Ende immer Kompromissentscheidungen sind, weil da werden Favoriten gehandelt und am Ende muss man das Buch finden, wo alle mitgehen können. Also insofern ist es sicher wahr, was die Jury-Sprecherin sagt. Ich fand es aber persönlich unglücklich, weil da mit dem Buch so ein bisschen der Preis ja abgesprochen wird. Man hat gesagt, gut, das ist halt das, auf das wir uns einigen konnten. Eigentlich wollten wir es alle nicht. Das ist ja so, was
so klingt es, ne?
Unter dem Wort Kompromiss mitschwingt.
Ich glaube, es ist einfach eine unglückliche Formulierung. Es ist auf jeden Fall ein Buch, was alle, glaube ich, gut lesen können.
Was aber auch experimentell ist mit der Sprache. Es gibt viele Chatnachrichten, es wird viel in Emojis gesprochen. Also es ist jetzt auch kein rein klassischer Text. Ich sehe schon, das war dir dann auch wieder so ein Hauch zu experimentell. Lachsmiley.
Also ich finde es interessant, dass du es experimentell nennst. Ich fand es ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Aber Gott, hat es mir jetzt auch nicht groß gestört.
Auf jeden Fall ein Buch, was man gut lesen kann, was man auch gut verschenken kann. Martina Hefter, hey, guten Morgen, wie geht es dir? Bei Klett-Cotta erschienen, 237 Seiten, kostet 22 Euro.
Und ich habe ein ganz anderes Buch mitgebracht. Und zwar Marseille 1940, die große Flucht der Literatur von Uwe Wittstock. Das ist ja schon im Frühjahr erschienen. Ich habe es mir lange aufgespart für den richtigen Moment, ohne eigentlich zu wissen, was der richtige Moment sein wird. Und dann sind wir in den Herbstferien nach Sanary-sur-Mer gefahren, an die Côte d'Azur. Und Sanary-sur-Mer ist ja die Hauptstadt der Exilliteraten. Und das passte dann so gut zu dem Buch, dass ich natürlich dann dabei hatte. Denn es geht in diesem Buch um Exilliteraten, um Intellektuelle aus Deutschland, die 1933 und danach nach Frankreich emigriert sind. Heinrich und Thomas Mann zum Beispiel. Thomas Mann schon sehr früh. Franz Werfel, seine Frau Alma, Maler Werfel, Hannah Arendt, Leon Feuchtwanger und seine Frau Anna Segers und ihre Kinder Walter Benjamin. Sehr, sehr viele sind nach Frankreich emigriert und dann 1940, nach dem Sieg der Wehrmacht, waren sie da auch nicht mehr sicher. Die Gestapo hat ja dann relativ bald in ganz Frankreich auch nach deutschen Juden, Kommunisten und Regimekritikern gefahndet. Also große Bedrohung dann auch. Und Hilfe kam unter anderem aus den USA. Der Journalist Varian Fry hat die faschistische Gefahr ja schon sehr früh erkannt, als er in Berlin war als Journalist. Und als er zurück in den USA dann wieder war, hat er ein Komitee gegründet, um für die Flüchtlinge einen Weg in die Freiheit zu finden. Und das wird dann aber viel komplizierter als gedacht. Uwe Wittstock erzählt in diesem Buch sehr viele Geschichten, also von Varian Fry und seinen Helfern, von den einzelnen Immigranten. Die Werfels, eine Geschichte nur, fliehen ja von Sanary nach Lourdes mit 12 Koffern.
Und Alma Mahler hat die 12 Koffer alle dabei. Und
Alma Mahler hat 12 Koffer und in einem sind wertvolle Partituren von Gustav Mahler und Anton Bruckner. Damit wollten sie ihr Leben in den USA finanzieren. Und dann gehen die Koffer verloren. Und Alma Mahler, das muss eine wahnsinnig imposante, durchsetzungsfähige, charismatische Frau gewesen sein. Die bittet dann den Hotelbesitzer in Lourdes, er soll doch jetzt mal bitte nach diesen Koffern fahren, die da schon wochenlang verloren waren. Und die werden dann tatsächlich wiedergefunden. Der findet die wieder. Die wurden irgendwo gelagert und sie kriegen die dann, diese ganzen 12 Koffer zurück und nehmen am Ende tatsächlich diese Partituren mit über die Grenze, als sie dann es geschafft haben, nach Spanien zu fliehen und dann von da aus weiter in die USA. Also, wahnsinnig tolle Geschichten. Ich habe das so, so gerne gelesen. Du hast es auch gelesen, oder?
Ich habe es auch gelesen. Und was ich daran so mag, es ist ja ein bisschen dieses Florian Illies Prinzip, der das mit 1913, so sein Buch damals das erste Mal gemacht hat, viel Anekdotisches, was er aus Briefen, aus Tagebüchern zusammengeschrieben hat, viele Geschichten, die aber nicht nacheinander, sondern eben immer so Spotlight-artig erzählt werden. Ich lese sowas unglaublich gerne, weil man dadurch, glaube ich, viel dichter an die Menschen glaubt, dran zu kommen. Natürlich, Vorsicht, das sind deren Tagebücher, das sind deren Briefe, also das immer so ein bisschen gefiltert. Aber man ist dann eben mit Heinrich Mann im Restaurant und schaut auf die Weinkarte und kriegt so einen Blick auf die Welt. Man ist dann mit Leon Feuchtwanger in seiner Villa in Sanary-sur-Mer und sitzt am Radio und verfolgt, was da passiert und überlegt, wann ist der Zeitpunkt aufzubrechen. Und dieses Anekdotische macht alle diese Menschen so menschlich, die man ja auch, man könnte sagen, Walter Benjamin, oha, da muss man erstmal die ganze Geschichte seiner Kunst erzählen. Nein, hier sehen wir halt den verzweifelten, gealterten Walter Benjamin, der irgendwie versucht, noch da rauszukommen. Und wenn man dann ja auch weiß, dass er es nicht geschafft hat, dann kriegt das Ganze gleich noch so ein ganz anderes Gewicht. Also ich habe das sehr gern gelesen. Und auch wenn ich viel schon gehört habe über Varian Fry und viel über die Flucht aus Deutschland oder aus Frankreich in dem Fall, ich habe ganz viel Neues mitgenommen aus diesem Buch.
Ja, und das war einfach so ein Geschenk, das da zu lesen, weißt du? Ich habe viele Kapitel tatsächlich meiner Familie auch vorgelesen und das bewirkt dann auf so eine besondere Weise, wenn man die Schauplätze selbst gesehen hat. Also du sagst gerade, die Villa von Leon Feuchtwanger haben wir uns natürlich angeguckt und das Haus seiner Sekretärin und Geliebten, das war woanders und das lag genau auf unserem Weg zum Strand. Da sind wir jeden Tag dran vorbeigegangen und jeden Tag dachte ich wieder, boah, Wahnsinn, die hat hier gelebt, Leon Feuchtwanger da oben auf dem Hügel in dieser super feudalen Villa. Dann waren wir bei der Villa, klingt ein bisschen größer als es ist, Thomas Mann, das war eigentlich auch nur so ein größeres Haus. Da wird gerade gebaut. Habe ich kurz überlegt, gehe ich da einfach mal auf die Baustelle, habe mich nicht getraut.
Vielleicht steht hier irgendwo noch ein Koffer von Alma Mahler.
Ja, genau, ich dachte zufällig. So, oh Mann, vielleicht liegt hier noch irgendwo was. Na, das ist ja schon eine Nachbildung und jetzt wird offensichtlich noch was Neues dran gebaut. Also das war schon irre, das da zu lesen. Ich fand das ganz, ganz, ganz toll.
Ich habe es im Sessel in Hannover gelesen und habe es trotzdem sehr gemocht. Ja, vielleicht sogar noch mehr, weil man sich dann vorstellt, ich wäre jetzt da an diesen sonnigen Stränden, wo die Situation zwar nicht wirklich nicht schön ist für die Menschen, die da sind, aber so ein bisschen dieser Côte d'Azur-Atmosphäre überträgt sich trotzdem auch noch.
Großartiges Buch. Kann man absolut auch im Novemberwetter lesen. Mhm. Marseille 1940, die große Flucht der Literatur von Uwe Wittstock. Bei C.H. Beck erschienen. 351 Seiten, 26 Euro. Und hier, Jan, hier sind auch Fotos drin, einige Fotos und zwei Karten auch vorne und hinten, die ich mir auch sehr oft angeguckt habe, um nochmal genau zu gucken, wo haben die gelebt, wie sind die über die Grenze gekommen. Super.
Wir haben noch ein Buch heute mitgebracht, eins meiner Lesehighlights dieses Jahres war, nämlich von Thea Mengeler Nach den Fähren. Ein Buch, das den Preis der Hotlist der unabhängigen Verlage bekommen hat und es erzählt auch möglicherweise von einem Urlaubsort, von einer Urlaubsinsel. Jahrelang lebten die Einwohner dort von den Touristen, die kamen, haben Hotels und Cafés errichtet, Spielplätze und Strandbars und auch ihr eigenes Leben immer mehr dem Leben der anderen angepasst, die dort nur für den Sommer kommen. Doch dann eines Tages kommen die Fähren mit den Touristen nicht mehr an. Und keiner weiß warum und diejenigen, die selbst ans Festland gefahren sind, sind auch nicht zurückgekehrt. Und so leben die Menschen, die noch da sind, weiter auf der Insel in dieser Unsicherheit, aber auch weiter in ihren Routinen. Der Hausmeister geht weiter jeden Tag von Zimmer zu Zimmer, schlägt jeden Morgen die Betten frisch auf. Ganz vorsichtig ist er dabei, um den Staub nicht aufzuwirbeln, der dicker liegt als früher, als versuchte er die Abwesenheit der Gäste zuzudecken, heißt es in dem Buch. Dann gibt es die Frau des Generals, die weiter ihren Mann pflegt, kaum noch das Haus verlässt und nur ganz heimlich davon träumt, wie es denn wäre, wenn ihr Mann eines Tages doch nicht mehr da wäre. Die Doktorin im Apartment 3B versucht vergeblich ein Buch zu schreiben und träumt bei Wermut an der Strandbar von besseren Zeiten. Und alle stecken fest, der letzte Zug oder eben auch die letzte Fähre scheint für sie im Leben abgefahren. Doch dann taucht Ada auf, ein Mädchen, das Fragen stellt und die Menschen aus ihrem Alltagstrott herausholt. Ein wunderbares kleines Buch, das sich wichtigen Themen widmet, entweder der Frage, wie Tourismus Inseln verändern kann. Und es gibt ja gerade auf den Balearen, Mallorca, Gran Canaria, Teneriffa, diese Proteste gegen die explodierenden Mietpreise für Einheimische. Aber auch ein Buch, das von der Hoffnung erzählt, dass es nie zu spät ist, seine eigene Insel zu verlassen oder eben neu zu entdecken. Auch ganz gut für dieses Novembergrau. Geschrieben hat das Buch Thea Mengele. Es ist ihr zweiter Roman. Sie hat, wie auch Mariana Leki, in Hildesheim literarisches Schreiben studiert und lebt in Hannover und hat also möglicherweise den gleichen Zug genommen wie ich heute Morgen, denn sie besucht uns heute hier im Podcaststudio.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Herzlich willkommen, Thea Mengele.
Vielen Dank für die Einladung.
So, wir haben extra für dich das Licht gedimmt. Die Süßigkeiten sind schon da. Willkommen bei uns im Podcaststudio.
Ja, sehr gemütlich bei euch.
Ja, ist schön hier, oder? Ja,
auf jeden Fall.
In wie vielen Studios warst du schon, in denen es so schön war?
In keinem.
Sehr gut, das hören wir gerne.
Alleine die Sessel, die sind weich.
Ja, kann man, ne? Habe ich auch schon gesagt. Ja, man möchte immer anfangen. So machen.
Greif bitte zu. Wir haben hier so Brausepulver-UFOs.
Ich glaube, ich muss ein Brausepulver-UFO nehmen.
Das macht auch so schöne Geräusche am Mikrofon. Mach
ja,
doch mal.
Und es ist sehr nostalgisch, muss ich sagen. Das ist so eine ganz nostalgische Süßigkeit für mich, so Brausepulver-UFOs.
Ja, so kriegt man sofort Schwimmbad-Vibes.
Du hattest mich ja in deinem Buch sofort mit dieser Wermutszene. Das ist ja eines meiner Lieblingsgetränke. Und da sitzt die Frau in der Strandbar, trinkt Wermut und es gibt diesen Madeleine-Effekt. Sie denkt plötzlich wieder zurück an ihre erste große Liebe. Wo kam das her?
Das ist tatsächlich so ein bisschen ein persönlicher Madeleine-Moment. Also bei der Doktorin hängt es ja ganz stark zusammen mit dem Schreiben. Also für sie ist es so ein Moment gewesen in ihrer Kindheit, in dem sie eigentlich beschlossen hatte zu schreiben und das danach wieder aufgegeben hat. Aber ich habe selbst auch so eine ein bisschen nostalgische Erinnerung an Wermut, weil das zumindest, soweit ich mich erinnere, auch der erste Alkohol gewesen ist, den ich in Portugal in einer Strandbar getrunken habe und mir sehr erwachsen vorkam.
Weißt du noch, was dein erster Alkohol war, Katharina?
Nee, und ich überlege gerade, ob ich jemals Wermut, was ist denn nochmal Wermut? Martini? Ah, ja, ich trinke sowas ja alles nicht.
Ich hoffe, ihr habt dann auch mit Wermut angestoßen auf den Preis der Hotlist für das beste Buch. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke.
Ja, cool. Der wievielte Preis ist das?
Das ist jetzt der zweite tatsächlich. Also insofern auch sehr wichtiger Preis, würde ich sagen. Die ersten Preise zu bekommen ist ja immer gar nicht mal so einfach. Und wir wissen ja auch in dem Betrieb, wer Preise bekommt, bekommt auch leichter vielleicht weitere Preise.
Das ist interessant. Ich habe auch den Eindruck, dass oft Preise an dieselben Autoren oder selben Bücher verliehen werden, was ja eigentlich komisch und unlogisch ist, weil man würde doch denken, es gibt so viele Bücher, da sind natürlich auch sehr viele gute dabei, dann gebt doch lieber nochmal jemandem anders einen anderen Preis, oder? So wie der, dessen Namen wir ja heute in dieser Folge nicht erwähnen werden, nennen wir ihn Lord Voldemort. Er hat ja dann doch noch einen Preis bekommen, nachdem er den Buchpreis nicht gekriegt hat.
Ja, den Bayerischen Buchpreis. Und was für ein Skandal, dass die eigentlich viel bessere Autorin auf Platz 2, Martina Hefter, ihn nicht bekommen hat an der Stelle.
Ja, und immerhin 10.000 Euro. Ich weiß nicht, ob Lord Voldemort damit seine Scheidung bezahlen kann, aber es ist vielleicht ein Anfang.
Aber apropos Preisgelder, du hast jetzt ja zwei Preise bekommen, wobei den einen Preis müssen wir gleich noch drüber reden, den Preis der Hotlist hat ja eigentlich der Verlag bekommen, nicht du. Aber auch das Buch ist ja unglaublich erfolgreich nach den Fähren. Kann man davon leben, zumindest für eine Zeit?
Nein, also ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das Buch läuft wahnsinnig gut, davon bin ich sehr überrascht und auch sehr froh. Also es ist inzwischen, glaube ich, in der vierten Auflage tatsächlich. Aber wenn wir ehrlich sind, also mit Buchverkäufen verdient man nicht wahnsinnig viel Geld, durch Lesungen schon eher. Das war auch dieses Jahr tatsächlich ganz gut. Aber es ist natürlich im Veröffentlichungsjahr hat man viele Lesungen, danach ist das auch erstmal wieder vorbei. Also es ist nicht unbedingt was, worauf man sich langfristig
verlassen kann.
Aber was machst du denn dann, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen?
Ich bin freiberufliche Werbetexterin noch.
Und das geht dann in der Kombination ganz gut.
Mhm. Das heißt, das machst du jetzt auch immer noch nebenbei? Also
genau.
Vormittags Werbetexte, nachmittags Romane?
Das nicht ganz. Also es ist dann meistens eher so, dass ich 3, 4, 5 Wochen am Stück Vollzeit arbeite für Agenturen oder Unternehmen direkt. Und wenn ich dann keine Buchung habe, dann habe ich hoffentlich Zeit zu schreiben.
Dein Buch stand ja auf der Hotlist, das haben wir gesagt. Es stand nicht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis bei diesen 20 Romanen. Ganz ehrlich, hast du dich...
Darf ich jetzt auch sagen, ein Skandal? Nein.
Nein, aber es gab ja einige Stimmen, auch Caroline Wahl zum Beispiel, die sich darüber öffentlich geärgert haben. Ganz ehrlich, wie ging es dir damit? Hast du heimlich darauf gehofft, dass es da auftaucht?
Ja, ein bisschen heimlich darauf hoffen tut man natürlich schon. Ja, aber man weiß ja auch, man darf eigentlich nicht darauf spekulieren. Auch wenn es natürlich schön gewesen wäre. Man weiß ja einfach, wie viel mehr Öffentlichkeit dann so ein Buch bekommt. Und gerade auch für Bücher, die in kleineren Verlagen erscheinen, die vielleicht nicht die gleiche Sichtbarkeit haben wie manche Bücher aus Konzernverlagen, ist das natürlich auch wahnsinnig wichtig.
War das denn für dich eine bewusste Entscheidung, zu einem unabhängigen Verlag zu gehen?
Ich würde sagen, jein. Also es ist eine Mischung aus, man hat ja auch nicht unbedingt die unbegrenzte Auswahl, weil nicht jeder Verlag, zu dem man vielleicht möchte, möchte auch das Buch. Aber ich bin jetzt wahnsinnig gerne bei Wallstein. Es ist ein total engagierter Verlag, ein wahnsinnig tolles Team. Und man profitiert natürlich auch davon, wenn man in einem kleinen Verlag vielleicht sehr prominent sichtbar ist, weil eben das Programm auch nicht so groß ist. Insofern habe ich mich schon dann auch sehr gerne und bewusst für diesen Verlag entschieden.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also was macht der Verlag alles für dich? Was nimmt er dir ab?
Was jetzt in meinem Fall tatsächlich anders ist, was normalerweise schon auch so wäre, wäre, dass der Verlag sich ums Cover kümmert. Das habe jetzt in dem Fall tatsächlich auch ich gemacht.
Mhm. Aber du hättest es lieber pink gehabt.
Ich hätte den Buchschnitt gerne pink gehabt. Das Cover gefällt mir gut, aber ich hätte gerne einen Farbschnitt gehabt.
Das hätte ich auch gern gehabt. Zu teuer bestimmt.
Ja, ist zu teuer leider. Mhm. Ja. Ist auch in Ordnung ohne Farbschnitt. Aber es wäre schön gewesen. Ich glaube, so ein pinker Farbschnitt hätte mir gefallen. Vielleicht beim nächsten.
Bei der nächsten Auflage vielleicht.
Genau. Dann ist natürlich der ganze Vertrieb, um den sich der Verlag kümmert. Die wenden sich an Presse, an BloggerInnen. Also der Verlag hat zum Beispiel so Pakete rausgeschickt an BuchbloggerInnen, wo dann das Buch drin war und dann noch so eine Faunfeder und diese Schleckmuscheln, auch eine sehr nostalgische Süßigkeit für mich.
Warum haben wir das genau nicht bekommen? Faunfeder, Schleckmuschel hätte ich auch gern gehabt.
Gute Frage. Ihr habt ja zumindest mal so ein ganzes Brot bekommen damals für den Mühlensommer.
Ja, muss ich vielleicht mit meinem Verlag nochmal sprechen, dass ihr nochmal ein paar Schleckmuscheln und Faunfeder bekommt.
Die Faunfeder muss nicht unbedingt sein.
Was?
Vielleicht gibt es
noch welche. Ich hätte lieber die Faunfeder, ehrlich gesagt.
Ihr könnt das dann aufteilen.
Ja, genau. Ein Paket für beide. Einfach.
Genau.
Jetzt hat ja die Hotlist nach der Preisverleihung einen ziemlich aufrüttelnden Appell geschrieben, wo sie sagen, es steht schlecht um die Vielfalt der unabhängigen Verlage in Deutschland. Nimmst du das auch wahr?
Ja, schon. Also ich habe es ja jetzt auch so ein bisschen in Österreich mitbekommen. Da ist ja auch mein erstes Buch erschienen und in dem Betrieb kenne ich natürlich auch ein paar Leute und da gibt es Verlagsförderung. Das gibt natürlich eine wesentlich größere Sicherheit auch für die Leute in den Verlagen und auch eine größere Freiheit, vielleicht Bücher zu machen, die sich nicht so wahnsinnig gut verkaufen. Und was ja gerade auch viele kleine Verlage irgendwie wagen, so Literatur zu machen, die vielleicht nicht so eingängig ist, nicht unbedingt auf der Spiegel-Bestsellerliste landet. Und ich glaube, das wird zumindest nicht einfacher.
Mhm. Weil du gerade sagst, das hält immer nur so für das Erscheinungsjahr. Da ist Aufmerksamkeit drauf, da gibt es Lesungen und dann ist es auch relativ schnell ja wieder vorbei. Und dann soll möglichst bald das nächste Buch erscheinen. Will bestimmt der Verlag auch gerne, vor allen Dingen jetzt noch nach dem Preis und so. Also sitzen die dir schon im Nacken?
Nein, das nicht. Also ich glaube, sie würden sich natürlich freuen, wenn demnächst mal wieder was käme, aber ich bekomme da jetzt keinen Druck oder so.
Was ich total spannend fand, du schreibst auch in Hannover so halb öffentlich im AutorInnenzentrum, wo du mit dabei bist, wo auch Markus Thielemann ist, den wir hier gerade mit seinem Buch Vom Norden rollt ein Donner gefeiert haben. Das heißt, ihr beide sitzt dann gemeinsam in einem Raum und schreibt vor euch hin, kann ich mir
ja, das kann
vorstellen?
Vorkommen, ja genau. Tolles Buch übrigens, finde ich auch. Hätte den Deutschen Buchpreis auch verdient. Ja, genau. Also es ist einmal in der Woche ist tatsächlich Coworking im Autorenzentrum. Da kann man auch kommen, wenn man schreiben möchte und sich dazusetzen.
Und dann ja, schließe ich morgens das Auto im Zentrum auf. Meistens bin ich die Vormittagsschicht und dann wird geschrieben.
Ich sagte, der neue Hotspot der deutschen Literatur ist in Hannover, Katharina.
Anscheinend, ja. Jan. Und du bist direkt am Puls des Ortes dran. Ist das denn da so gemütlich wie bei uns im Studio?
Es gibt ein Sofa. Mhm. Insofern, man kann sehr gemütlich sitzen. Es ist ein gemütlicher, schöner Raum.
Und das ist wirklich offen für jeden, jede, die schreiben möchte? Oder wie organisiert sich das?
Genau, es ist ein eingetragener Verein, der gegründet wurde von mehreren AutorInnen aus Hannover, die einfach auch so sich selbst einen Ort schaffen wollten, wo man gemeinsam sich austauschen und zusammen schreiben kann. Und das ist eben explizit offen für alle Schreibinteressierte. Also auch wirklich für Leute, die noch gar nicht so richtig wissen, ob und wie sie schreiben wollen und die einfach mal Leute kennenlernen wollen, die auch schreiben. Weil das ist ja oft ein Problem, dass man einfach niemanden kennt, der auch schreibt.
Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinem neuen Schreibprojekt, mit dem jetzigen Buch, das erschienen ist, dass es möglichst viele Preise mit allen möglichen Titeln gewinnen möge.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und sehr gern.
Ja, nimm dir noch ein paar Brause-UFOs mit.
Brause-UFOs immer.
Beachte bitte auch die liebevolle Girlande, die Katharina hingelegt hat. Wir haben immer schon viele Zuschriften gekriegt, dass wir doch auch mal auf die Hotlist schauen sollten, weil unabhängige Verlage es eben wirklich schwerer haben. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass Thea heute da war und dann auch noch den Preis gewonnen hat. Wobei wir ja hier bei Eat, Read, Sleep schon immer versuchen, auch möglichst viele kleinere Verlage mit ihren Büchern vorzustellen. Wir losen ja auch immer nicht nur von der Spiegel-Bestsellerliste, sondern auch von der Liste der unabhängigen Verlage aus. So wie auch in dieser Folge zum Beispiel Birgit Poppe, Gmeiner Verlag, auch das ist ein unabhängiger Verlag.
Genau, und noch ein unabhängiger Verlag kommt jetzt gleich zum Tragen und das ist wirklich Zufall, aber tatsächlich ist auch unser All-Time-Favorite in einem unabhängigen Verlag erschienen. Und das kann ich hier schon mal sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein Geschenketipp zu Weihnachten. Weihnachten naht ja in sehr großen Schritten. Und dieses Buch, was wir gleich vorstellen, kann auf jeden Fall sehr gut verschenkt werden, denn es ist wahnsinnig schön.
Die All-Time Favorites.
Auch Inge hat uns geschrieben und gesagt, dieses Buch ist so unglaublich schön, wobei sie die Originalausgabe aus dem Jahr 1967 meinte. Auch die hatte schon ein wunderschönes Cover. Die Rede ist von Der Garten über dem Meer von Mercè Rodoreda, eine katalanische Schriftstellerin. Inge hat unseren Podcast erst vor ein paar Wochen entdeckt. Sie hatte, oh Gott, wie furchtbar, einen Wasserschaden bei sich im Haus und die Trockner rührten und da musste sie dringend etwas hören und stieß so auf Eat, Read, Sleep. Inge, ich hoffe, der Wasserschaden ist mittlerweile behoben und es ist wieder trocken bei dir. Aber ich hoffe, dass du uns trotzdem weiterhörst. Das geht nämlich zum Glück auch in trockenen Häusern. Und sie hat uns dann gleich einen Tipp geschickt, nämlich All-Time Favorites, ihre Lieblingsrubrik. Da dachte sie an dieses Buch Mercè Rodoreda. Besonders bekannt, schreibt Inge, ist ihr Roman Auf der Plaza del Diamant. Sie will aber ihren Blick auf ihr weniger bekanntes Buch eben Der Garten über dem Meer richten, dessen melancholische Stimmung sie sehr in ihren Bann gezogen hat. Und das Buch steht noch immer als eine Art Schatzkästchen bei ihr im Regal. Bei mir steht es tatsächlich auch als so eine Art Schätzchen, kleines Schätzchen im Regal. Allerdings nicht die Ausgabe von 67, sondern von 2014 aus dem Mare Verlag. Diese hier im Schuber, ich habe sie nochmal mitgebracht. Sogar den Schuber habe ich noch. Und man sieht ja so wunderschön den Garten, die Blumen. Keine Ahnung, was das für Blumen sind. Aber man,
wahrscheinlich Bougainvillea.
Aber man hat sofort das Gefühl, Meer. Vielleicht nicht Saint-Denis-sur-Mer, sondern...
Das sind ein bisschen gedeckte Farben, aber...
Bei Barcelona.
Ja, bei Barcelona. Sehr, sehr schön gesagt. Und dieser Schuber... Ich mach mal das Schubergeräusch. Mal sehen, was man für... Toll, oder?
Sehr schön.
Schön.
Auch hier kommt ein Maler vor. Feliu heißt er, der 6 Sommer lang immer an die Küste Barcelonas kommt, um das Meer zu malen. Und wenn er damit fertig ist, Parallele zu Birgit Poppe, dann verspricht er, wird er auch ein Porträt anfertigen, das nämlich des alten Gärtners. Doch dazu kommt es am Ende nie. Und dieser Gärtner, der ist die eigentliche Hauptfigur. Er erzählt die Geschichte seines Gartens und die Geschichte des glanzvollen Herrenhauses. Und da wusste ich, Katharina, du bist auch all in bei diesem Buch. Des Herrenhauses und seiner Bewohner, die dort ankommen. Feliu eben, aber auch Francesc und Eulalia, ein junges Liebespaar. Und der Gärtner sagt, ich tat, als wäre ich zu beschäftigt, um sie zu belauschen. Sie waren so fröhlich und so jung und so reich und hatten alles. Und dann geschahen 2 schlimme Dinge. Das lesen wir auf Seite 8 und das reicht doch eigentlich schon aus, um zu sagen, jetzt will ich aber doch wissen, wie das weitergeht, dran zu bleiben. Und diese Faszination, die Reichen und Schön und das Unglück, das kennen wir ja von Fitzgerald, der große Gatsby.
Auf jeden Fall, genau.
Von François Sagan, Bonjour, Tristesse. Und genau das, genau wer diese Bücher mag, der wird auch in dieses Buch unglaublich gerne eintauchen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich habe eine besondere Geschichte mit diesem Buch. Und zwar war ich nämlich dabei, als der Mare Verlag 2014 diese neue Ausgabe vorgestellt hat, in so einer kleinen Runde in einem italienischen Restaurant. Und so Buchvorstellungen sind ja manchmal sehr, sehr zäh. Und man hofft, dass es schnell vorbeigeht und man bald die Antipasti dann essen kann, wegen derer man vielleicht vor allem gekommen ist. Nicht ich natürlich, aber so ungefähr ist das manchmal. Und dann hat aber Roger Willemsen dieses Buch vorgestellt, der es ja auch herausgegeben hat. Und alle hingen an seinen Lippen. Das hatte Roger Willemsen ja ohnehin so an sich, dass er so geredet hat, dass eigentlich niemand die Antipasti herbeigesehnt hat. Er hat so wunderbar über die Autorin gesprochen und dann auch einen kleinen Ausschnitt gelesen. Alle Leute waren komplett hingerissen. Jeder wollte auf jeden Fall das ganze Buch lesen. Das ist mir noch so ganz präsent, ganz toll in Erinnerung. Und Willemsen hat ja auch ein sehr langes Nachwort in dieser Buchausgabe geschrieben. Allein daraus könnte man sehr viel zitieren. Und deswegen sprechen wir an dieser Stelle auch ausnahmsweise eine Hörbuchempfehlung aus, denn Roger Willemsen hat das Hörbuch gelesen und da können wir mal aus vollem Herzen sagen, das ist ein Hörbuch, was wir empfehlen, was, ich will nicht sagen, besser ist als das Buch zu lesen, aber auf jeden Fall diesem Buch nochmal so einen ganz besonderen Klang einfach gibt.
Also Weihnachten ist gerettet.
Und gerade sagen, wir haben jetzt schon zwei Weihnachtsgeschenke. Einmal das schöne Buch im Schuber und einmal das Hörbuch.
Das Buch von Mercy Rodoreda, Der Garten über dem Meer, auf Deutsch von Kirsten Brandt, ist im Mare Verlag erschienen, hat 239 Seiten, kostet 32 € und kommt mit Schuber. Noch mehr Weihnachtsgeschenke.
Moment, ich bin gerade angestellt. Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, Jan, denn ich habe auch noch was Kleines mitgebracht.
Das sind immer die, die sagen, wir schenken uns nichts.
Nein, das ist kein Geschenk.
Es ist kein Geschenk. Okay.
Ich wollte es dir nur zeigen. Ja, vielleicht kannst du es auch mitnehmen. Nee, wie stehst du zu Adventskalendern eigentlich? Das ist ja jetzt die große Zeit der Adventskalender. Jetzt ist gerade noch der Moment, in dem man sagen kann, okay, ich bastel noch einen selbst oder ich kaufe noch ein paar. Wie ist es bei dir?
Ich nehme mir immer vor, einen selbst zu basteln für geliebte Menschen. Ein paar Mal habe ich es auch geschafft für meinen Mann. Das waren dann immer weniger selbst gebastelt, sondern
Gutscheine, lass mich raten.
Nein. Aber vielleicht immer so eine kleine Schokolade oder so. Ich habe mal, als er sich schwarze Socken wünschte zu Weihnachten, habe ich 24 Socken schwarz aufgehängt und da Kleinigkeiten reingetan.
So viel basteln
ist dann schon. Ich finde das toll, wenn jemand das macht. Ich selbst bin gar nicht so ein großer Fan von Adventskalendern, weil ich so unregelmäßig an einem Ort bin. Das sind immer ein bisschen deprimierend, wenn ich plötzlich weiß, okay, jetzt komme ich die nächsten 5 Tage nicht dazu, das Türchen aufzumachen.
Dann kannst du 5 auf einmal aufmachen danach.
Ja, aber die 5 Tage davor, das ist ja nicht der Sinn. Dann kann man ja auch gleich alle auf einmal aufmachen.
Also für alle, die noch keinen Adventskalender haben, aber vielleicht einen verschenken müssen, habe ich diesen hier gefunden. Was geschah im Orient Express? Krimi-Escape-Spiel in 24 kleinen Rätseln. Das ist so ganz kleinformatig, so wie so größere Spielkarten. 24 Karten mit einer Geschichte angelehnt an das Buch von Agatha Christie. Ja, ist ein bisschen schwergängig.
Auch mal das Schuber-Geräusch, aber dieser Schuber klemmt ein bisschen. Das klingt so wie der Orient Express. Guck mal.
Genau.
Das wird so eine Dampflokomotive.
Genau. Ist aber eine hübsche kleine Box, muss man vielleicht ein bisschen öfter auf und zu machen. Auf jeden Fall die Geschichte halt angelehnt an das Buch von Agatha Christie, Mord im Orient Express. Und vorne auf der Karte steht immer so ein kleines Stück Geschichte. Und auf der Rückseite ist immer ein Rätsel. Darfst du jetzt nicht vorlesen?
Nein, aber vielleicht den Einstieg, nicht
vielleicht
Rätsel.
Den Einstieg, ja, von der Karte.
Es war ein kalter Abend im Dezember. Der Orient Express stand am Bahnhof Sirkeci in Istanbul zur Abfahrt um 21 Uhr bereit. Nelly Foster hatte ein Schlafwagenabteil 2. Klasse gebucht.
Ist doch schön, oder? Da hat man doch Lust. Und dann kannst du jeden Tag so ein bisschen weiter in dieser Geschichte lesen. Und aber nicht nur das, sondern eben dazu auch so Rätsel lösen, die dann so ein bisschen so ähnlich wie ein Escape-Spiel sind. Fand ich sehr schön und passt auch zu unserer sehr schönes Geräusch. Passt auch zu unserer nächsten Folge. Da geht es ja auch um Krimi, dazu gleich mehr. Und wie gesagt, manche freuen sich ja über Tipps, dass eben nicht ein Schokoladenkalender und nichts, was man jetzt noch auf die Schnelle selbst basteln muss, sondern was Literarisches als Adventskalender. Hat mir gut gefallen.
Finde ich eine richtig schöne Idee.
Was geschah im Orient Express? Ein Krimi-Escape-Spiel in 24 Rätseln ist erschienen bei Koppenrath.
Und das Tolle ist, Katharina, da sind dann ja auch gleich 24 Fragen, die wir bei anderer Gelegenheit vielleicht nochmal verwenden können.
Eventuell hebe ich mir das auf.
Doch nochmal schnell her, ich lese mich schnell nochmal ein.
Mal gucken.
Das Quiz.
Ich habe keine Mord im Orient Express Fragen und auch noch keine Weihnachtsfragen. Was hast du dabei?
Ich habe auch es mir nicht leicht gemacht und ich habe keine Frage aus diesem Adventskalender-Ding genommen, weil ich dachte, wenn das jetzt wirklich jemand noch kaufen möchte oder verschenken möchte, dann ist ja doof, wenn wir hier schon die erste Frage verraten. Nee, ich habe auch nichts Weihnachtliches. Ich habe zweimal Fun Fact.
Schön. Ich auch. Mensch, da sind wir nur bei Fun Facts.
Ganz viele Fun Facts heute.
Ja, dann fangen wir doch an. Ich habe mich inspirieren lassen von Birgit Poppe. Und du hast ja auch Florian Illis Zauber der Stille erwähnt, wo viele Anekdoten erzählt werden. Auch wie Johann Wolfgang von Goethe zu Caspar David Friedrich stand. Der mochte ihn nämlich überhaupt nicht. Er war von ihm genervt und soll sogar ein Bild auf der Tischkante zerschlagen haben von Caspar David Friedrich. Goethe war überhaupt jemand, der Maler nicht so sehr schätzte. Welches dieser Zitate ist nicht von ihm?
Von Goethe.
Von Goethe. Mhm. Albrecht Dürer schadete eine trübe Form und bodenlose Fantasie. Tizians Maria ist sehr verschwärzt und soll das Gemälde seiner geringsten Zeit sein. Die Verehrung Raphaels ist unverständlich, seine Engel sind nicht mehr als plumpe, pausbäckige Putten.
Okay, Dürer, Tizian oder Raphael? Da Raphael und Tizian sehr nah beieinander sind, würde ich mal sagen, es ist einer von denen nicht, also rein psychologisch, fragentechnisch eins von denen ist. Ich würde sagen, Tizian ist nicht von Goethe.
Doch.
Mist.
Tizian hat er auf seiner italienischen Reise gesehen und stand vor dieser Madonna, die er als sehr verschwärzt und sehr minderwertig im Vergleich zu anderen Werken wahrgenommen hat. Raphael dagegen, Raphael hat er verehrt. Das war für ihn der Maler der reinsten Form.
Aha.
Und auch die Engel sind nicht plumpe, pausbäckige Putten, sondern bei Goethe noch in den kleinsten Formen Charakterköpfe, die irgendwohin ins Nichts verschwinden.
Na, wenn Goethe geahnt hätte, was mit diesen Engeln jetzt so auf dem Kitschmarkt passiert ist in der Zwischenzeit, dann hätte er wahrscheinlich das doch gesagt.
Wahrscheinlich ja. Er würde sich freuen.
Mein Fun Fact ist eine sehr kurze Frage mit etwas längeren Multiple-Choice-Antworten. Die Frage ist, was ist das Buddenbrook-Syndrom? A. Ist das Buddenbrook-Syndrom ein Fachbegriff aus der Familientherapie, wenn Kinder unter dominanten Erwartungen der Eltern leiden? Oder B. Eine Fehldiagnose in der Zahnmedizin, die schwerwiegende Folgen hat? Oder C. Ein Nervenleiden, man bezeichnet damit den Hang zur Hypochondrie und Ermattung?
Uff. Also das Erste liegt ja nahe, aber es liegt so nahe, dass es fast schon wieder leicht oder
wir beantworten
eindeutig
psychologisch.
Wäre. Ja, ja, wir machen das. Ich versuche mich mal ranzutasten, weil ich keine Ahnung habe. Also der Erwartungsdruck dominanter Eltern, das trifft ja auf Krishan zu, den Onkel, der dann irgendwo hin verschwindet und ein anderes Leben führt, aber auch auf Hanno, der daran zugrunde geht. Das würde passen. Die Ermattung, die spürt man zum Beispiel ja bei Gerda Buddenbrook, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Mutter von Hanno. Und jetzt begebe ich mich auf sehr, sehr dünnes Eis. Und was die Zähne betrifft, habe ich keine Ahnung. Ich tippe mal auf die Ermattung.
Das ist leider falsch. Es sind tatsächlich die Zähne.
Die Zähne?
Es ist eine gefürchtete Fehldiagnose in der Zahnmedizin, weil nämlich Schmerzen im Unterkiefer auch ein Anzeichen für einen Herzinfarkt sein können. Und das wird dann mit Zahnschmerzen verwechselt. Und wenn der Zahnarzt zufällig dann tatsächlich einen entzündeten Zahn findet und den behandelt und denkt, er hat das Leiden aus der Welt geschafft sozusagen, hat aber übersehen, dass es auch ein Anzeichen für einen Herzinfarkt sein könnte und der Patient einen Herzinfarkt dann tatsächlich bekommt. So ist es nämlich mit Thomas Buddenbrook passiert im Roman. Er hatte starke Schmerzen im Unterkiefer und stirbt dann nach Ziehung eines entzündeten Zahnes. Danach ist das benannt jedenfalls.
Aha. Man
verrückt, oder?
Aus. Verrückt. Also, habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht. Aber das kann man sich mal merken für die nächste Party. Ist eigentlich ganz schön. Schon mal vom Buddenbrook-Syndrom gehört?
Jetzt mache ich mir gleich wieder Sorgen. Ich habe ja so einen Hang zur Hypochondrie. Das heißt, bei meinen nächsten Zahnschmerzen, oh Gott, werde ich zu Thomas Mann greifen.
Ja.
Ich komm lieber schnell zur nächsten Frage. Es geht um Verlage, deutschsprachige Verlage. Der älteste, den es noch gibt, habe ich rausgefunden, stammt aus dem Jahr 1579. Das ist der Schmidt-Römhild Verlag. Der sitzt in Lübeck und gibt hauptsächlich Telefon- und Adressbücher heraus. Seit 1579. Welches ist der älteste deutschsprachige Verlag, der auch heute noch belletristische Bücher herausgibt? Ist das Klett-Cotta? Mit seinen Vorläufer der Kottaschen Buchhandlung. Ist das C.H. Beck oder ist das der Leikam Verlag?
Keine Ahnung. Ich glaube, C.H. Beck ist es nicht. Leikam. Kommt mir irgendwie bekannt vor. In irgendeinem Zusammenhang hatte ich den gerade am Wickel.
Leikam ist der Verlag, in dem Thea Mengele ihr erstes Buch veröffentlicht hat.
Ah, vielleicht deswegen. Ich sag mal Klett-Cotta.
Klett-Cotta kommt aus dem Jahr 1659. Hm. Schon mal nicht schlecht. C.H. Beck ist im Jahr 1763 gegründet worden. Der Leikam Verlag aber tatsächlich schon 1585.
Guck mal.
Zumindest mit seinen Vorläufern. Georg Wiedmannstetter hieß damals der aus Bayern stammende Mensch, der mit seiner Druckerei in Graz das Ganze gegründet hat. Also ein Verlag, der seit 1585 Bücher herausgibt und auch heute noch Preisträgerinnen schafft.
Mein zweiter Funfact ist auch ein bisschen komplexer. Es ist eine Frage von Luise aus Berlin. Vielen Dank, Luise. Ich war sehr froh, dass ich auf deine Frage zurückgreifen konnte, denn mir ist nichts mehr eingefallen. Und zwar, Hikikomori werden Menschen in Japan genannt, die sich freiwillig in ihrer Wohnung oder Zimmer einschließen und den Kontakt zur Gesellschaft auf ein Minimum reduzieren. Tetsuo Saito, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist einer dieser Menschen. Er hat 6 Jahre lang als Hikikomori in seinem Zimmer gelebt. Frage, womit hat er diese Jahre verbracht? A, er hat eine Manga-Serie gezeichnet, die später in Japan berühmt wurde. B, er hat ein literarisches Computerspiel zu unendlicher Spaß von David Foster Wallace programmiert. Oder C, er hat Rumänisch gelernt und ein Buch geschrieben, das in Rumänien dann gefeiert wurde.
Am schönsten finde ich Antwort C. Insofern sage ich einfach mal, er hat Rumänisch gelernt und dann ein Buch geschrieben.
Das stimmt.
Wirklich?
Das ist doch vielleicht. Ja, das stimmt. Das Buch heißt übersetzt, es war einmal ein Japaner, der in sein Zimmer in Chiba ging und 6 Jahre später als rumänisch sprechender Schriftsteller wieder herauskam. Wäre ein Buchtitel für Jonas Jonasson vielleicht auch, aber es war tatsächlich seine Autobiografie, dieses Menschen, Tetsuo Saito, der bis heute übrigens nie in Rumänien war, aber in Rumänien gefeiert, das Buch.
Beeindruckend.
Verrückt, oder?
Ich finde das super. Ich bin ja immer noch auf meiner literarischen Weltreise, wo ich versuche, aus jedem Land der Welt ein Buch zu lesen. Und es gibt einige, das ist wirklich, wirklich schwer. Also wenn jemand mal ein Buch über Vanuatu schreiben möchte, immer her damit.
Da müsst ihr aber noch einen Verlag finden oder nimmst du auch Sachen, die im Selbstverlag erscheinen?
Nein, und es muss natürlich auf Vanuatisch geschrieben sein.
Deine Sorgen möchte ich haben.
Herausforderungen muss man ja haben. So, wie groß meine Sorgen für unsere nächste Folge sind, das müssen wir auch noch klären.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Achtung, wir losen nicht für die nächste Folge aus, denn wie jedes Jahr gibt es bei uns vor Weihnachten wieder wöchentlich neue Folgen, weil wir ja wissen, dass der Buchtippbedarf jetzt besonders hoch ist, jetzt vor Weihnachten. Deshalb gibt es also schon am kommenden Freitag eine Ladung Buchtipps von uns, ein Krimi-Special, machen wir öfter Krimi-Special, weil Krimi mit Abstand das beliebteste Genre sind tatsächlich. Also ich habe es extra nochmal nachgelesen, mit Abstand das beliebteste Genre sind Krimis. Der Bedarf ist da besonders hoch, hat übrigens auch unsere Umfrage ergeben. Und dem tragen wir natürlich gerne Rechnung und machen mal wieder ein Krimi-Special. Das haben wir beim Krimi-Festival auf Kampnagel aufgenommen und davon wird dann auch ein bisschen was zu hören sein.
Und da habt ihr geguckt, was ist denn der aktuell bestplatzierte Krimi auf der Bestsellerliste? Und das war Das Kalendermädchen von Sebastian Fitzek. Darüber habt ihr auf Kampnagel gesprochen. Ich weiß schon, wie ihr es fandet, alle anderen noch nicht.
Also, alle, die mögt, da waren auch.
Wenn ihr mögt, lest doch gerne noch mit. Und damit beim übernächsten Bestseller ihr auch wieder mehr Zeit habt zum Mitlesen, losen wir jetzt das Buch aus für die übernächste Folge. Und das sind dann Daniel und ich.
Genau, soll ich das für euch
erlosen?
Ich habe auch einige interessante Sachen auf der Bestsellerliste gefunden.
Was Weihnachtliches wäre so schön.
Nee, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, Jan, das einzige weihnachtliche Buch auf der Bestsellerliste zurzeit ist Der Weihnachtsmann Killer Band 2. Und das möchtest du nicht lesen.
Ach komm, das war doch im letzten Jahr auch unterhaltsam.
Also ich hoffe, dass ich das jetzt nicht ziehe. Du siehst völlig und Augen zu. Und es ist Caroline Peters, Ein anderes Leben.
Ah, das habe ich tatsächlich schon zur Hälfte gelesen.
Das bist du ja schon mal im Vorteil.
Habe ich schon mal einen Vorteil.
Wobei, wir wissen nicht, ob es Daniel vielleicht schon durchgelesen hat. Könnte natürlich auch sein.
Im Vorteil gegenüber allen, die es noch nicht gelesen haben.
Das stimmt.
Sehr schön. Caroline Peters kennt man ja eigentlich als Schauspielerin. Das ist, glaube ich, ihr erstes Buch.
Ich meine auch, ja. Aber ich weiß auch nichts weiteres darüber. Lassen wir uns mal überraschen alle.
Das erfahrt ihr dann am 6. Dezember in unserer Nikolaus-Folge. Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis für alle, die unseren Newsletter noch nicht abonniert haben. Macht das jetzt unbedingt. Erstens, weil wir da immer interessante und lustige Dinge reinschreiben.
Auf jeden
zum Beispiel
Fall.
Fotos aus dem Podcaststudio seht ihr da auch von heute, gemeinsam mit Thea Mengele zusammen. Zweitens, weil man da von vielen Dingen zuerst erfährt, zum Beispiel wann wir wo auftreten. Und drittens, weil wir den in Zukunft auch für Spezialaktionen nutzen möchten. Zum Beispiel, da sind wir gerade dran für unsere geplante Community-Folge Anfang Januar. Da habt ihr dann nämlich die Gelegenheit, die ein bisschen mitzugestalten. Dazu mehr dann im nächsten Newsletter. Also jetzt schnell die Chance nutzen, abonnieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Und auch noch wichtig, am 13. Dezember wird es wieder eine Buchladenfolge geben. Schon viele Anfragen gab es dazu, wann das endlich wieder passiert. 13. Dezember, merkt's euch. Dafür nehmen wir ab sofort Buchgesuche entgegen. Wir haben schon ein paar, aber wir nehmen gerne noch weitere entgegen. Falls ihr euch also fragt, welches Buch ihr eurer Tante mit Interesse für Astrophysik und aufwendige Strickmuster schenken sollt, schreibt uns an eatreadsleep@ndr.de. Oder noch besser, schickt uns eine Sprachnachricht.
Interesse für Astrophysik und aufwendige Strickmuster. Jetzt bin ich gespannt, was ihr da als Antwort findet.
Das ist ja eine fiktive Tante, aber ich sage dir, es gibt alles. Es gibt alles.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also, wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Und dann hoffentlich bis ganz bald. Macht's gut.
Tschüss.
Eat, read, sleep.
Und wie immer haben wir an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar ist das diesmal die Paartherapie. Das ist ein Podcast von den Kollegen von NDR 2.
Eifersucht, Seitensprünge, mangelnde Intimität oder Konflikte in der Rolle als Eltern. Viele Menschen stehen im Laufe einer Partnerschaft ja vor Problemen, die für sie als Paar eigenständig nicht mehr lösbar sind. Die wenigsten Paare tatsächlich reden über ihre Probleme und noch weniger suchen sich Hilfe.
Und das ist ja gerade zu Weihnachten immer so ein Problem, sagt man ja, dass da besonders viel Streit plötzlich aufkommt, weil man diesen Tag so besonders machen will. Die Paartherapie bei NDR 2, dieser Podcast, legt diese Themen mit verschiedenen authentischen Paaren offen und bietet, unterstützt durch die hohe Expertise von einem Paartherapeuten, von Erik Hegmann, auf ganz unterhaltsame Weise wertvolle Tipps für die eigene Beziehung.
Ja, und inzwischen läuft schon die dritte Staffel dieses Podcasts. Der ist echt super erfolgreich. Also das kommt bei vielen Leuten offensichtlich wirklich gut an. Und ihr findet den Podcast natürlich in der ARD Audiothek. Und den Link dazu packen wir euch wie immer in unsere Shownotes.